Willkommen zum letzten Vortrag. Es ist schon wieder soweit. Ein spannendes Thema. Wie ich finde, freue ich mich drauf. Steffen Wenzel zu einem ja, eher Seitenthema. Aber ich denke mal, es wird ganz spannend.
Danke. Ja, hallo. Dieses Thema ist ja eigentlich gar nicht so sehr mit Linux verbunden, aber ich habe es trotzdem mal eingereicht, weil wir letztlich zumindest mit einer Open-Source-Software versuchen, Sicherheit herzustellen in diesem Themenbereich, weil das Thema gar nicht so bekannt ist. Achso, mal kurz noch zu mir. Also ich bin Doktorand in Hagen und arbeite in Augsburg an der Hochschule in einem Projekt, bei dem wir versuchen, Know-how im Bereich Industrieautomation und Security an die Unternehmen zu bringen. Und ich bin auch freier Autor. Also wie gesagt, das Thema ist ja nicht so wahnsinnig bekannt. Wenn man sagt Gebäudeautomation, die Leute haben da gar nicht so wahnsinnig viel Verständnis im Normalfall für. Deswegen gibt es eine kurze Einführung. Dann erzähle ich was zu Sicherheitsaspekten in dem Bereich. Und dann komme ich erst zu den verdeckten Kanälen und den Seitenkanälen. In meiner Doktorarbeit habe ich verdeckte Kanäle im Detail untersucht und ich wollte einfach auch noch wissen, wie sieht sowas in Gebäudeautomationsumgebungen aus und welche Szenarien sind da denkbar? Was kann ich denn eigentlich damit machen mit Seitenkanälen? Wieso nutze ich die aus? Wieso sind die überhaupt relevant? Und welchen Nutzen hat so ein verdeckter Kanal in der Gebäudeautomation? Ich werde es später erklären, jetzt erstmal noch ein bisschen Hintergrundinfos dazu. Also Gebäudeautomation ist ja ein relativ, möchte man meinen, neues Thema, aber es kam schon in den 50er Jahren auf. Damals war das Ganze basierend auf pneumatischen Elementen. Und dann hat man immer mehr Elektronik eingeführt. In den 60ern sogar schon die ersten Loks quasi für die Events, die im Gebäude stattfinden. Und heute verbindet man damit mehr oder minder Buzzwords. Ne? Also wenn man sich überlegt, warum man Gebäude eigentlich automatisiert, dann kommen da vor allen Dingen drei Gründe raus. Das eine ist, dass man Energie einsparen will, weil Häuser eben für einen Großteil der Energie, die wir verbrauchen, verantwortlich sind, wenn man so will. Der nächste Punkt ist, man möchte Kosten reduzieren. Wenn ich ein großes Gebäude habe ich relativ hohe Kosten für die Administration, also für die Pflege vom Gebäude. Ich muss Hausmeister bezahlen und so weiter. Wenn ich vieles automatisieren kann, dann kann ich Geld einsparen. Ja. Und vor allen Dingen kann ich natürlich auch Energiekosten sparen. Wobei man muss sagen, also die Hersteller machen natürlich Werbung damit, dass ich mit der GA Geld sparen kann. Aber Punkt ist, ich muss erstmal relativ viel Geld investieren, damit ich überhaupt Einsparungen machen kann. Also damit da eventuell mal Geld rauskommt, muss ich erstmal ziemlich viel reinstecken. Das wird nicht so oft gesagt, aber es ist einfach der Fall. Also selbst das Heimequipment, sowas wie Homatic oder so, ist ja auch nicht ganz for free. Und unter ein paar tausend Euro kann ich da kein Haus absichern. Und bis ich das eingespart habe durch diese Maßnahmen, dauert es eine Weile. Plus ich brauche Strom, dem mich auch wieder was kostet, um die GA zu betreiben. Oder Batterien für die funkbasierten Systeme kosten mich auch Geld. Und der dritte Punkt, warum man automatisiert, ist einfach, um einen Komfortgewinn zu haben. Ich möchte nicht vom Sofa aufstehen, damit der Rollladen runtergeht. Ich will das automatisch machen. Solche Sachen. Ja. Unterscheiden tun wir generell in Sensoren und Aktuatoren. In dem Bereich, also die Devices, mit denen wir wirklich was tun. Die Sensoren messen einen Wert, die Aktuatoren können eine Aktion durchführen, Fenster öffnen, Heizung steuern. Man spricht da auch von HVAC, also Heating, Ventilation, Air Conditioning war so der ursprüngliche Begriff, den man dabei verwendet hat. Und das ist eigentlich auch noch heute so, nur es kamen immer mehr Features hinzu. Die Entwickler, die Firmen, die Gebäudesteuerung entwickelt haben einfach immer mehr Features auf den Markt gebracht und mittlerweile kann man über die Gebäudeautomation einfach wahnsinnig viel steuern. Zum Beispiel auch Park, also Physical Access Control, ne? Ich gehe in irgendeinen Raum rein, darf ich das? Ja, nein, das kann mittlerweile eben das Gebäude entscheiden. Also was heißt entscheiden? Das kann mir den Zugriff gewähren. Rolltreppen, Man kann einfach alles Mögliche überwachen und steuern. Aufgebaut ist das Ganze normalerweise in so einem 3-Level-System. Also ich habe die Devices, die was steuern, die was messen. Ich kontrolliere die irgendwie und ich administriere das Ganze. Meistens gibt es auch noch einen Remote-Zugang, die teilweise leider sehr unsicher sind. Und es gibt eine Vielzahl an Protokollen, die wir dafür nutzen können mit eigenen Stacks. Also TCP/IP wird da gar nicht so häufig anzutreffen sein, sondern man benutzt sowas wie Bucknet, wie KNX. Diese Protokoll-Suiten decken auch nicht alle Level vom OSI-Layer ab, sondern Bucknet zum Beispiel hat 4 Layer. Und mit diesen Protokollen können wirklich große Gebäude ausgestattet werden. Die hat man ursprünglich entwickelt, um die Interoperabilität zwischen den in der frühen Zeit der Gebäudeautomation nicht kompatiblen Systemen herzustellen. Aber ich komme da gleich noch drauf zurück. Auf der unteren Ebene hat man dann sowas wie Ethernet, man hat MSTP, also MSTP ist ein Protokoll für Bucknet. Zigbee hat man auch, also zum Beispiel Atoko stellt ein Zigbee-basiertes System her, das ist eine Firma aus der Schweiz, ist auch sehr bekannt. Und dann gibt es seit einigen Jahren diesen Hype Energiesparen im Heimumfeld, da gibt es dieses RWE Smart Home, es gibt die Homatic, wobei das sehr ähnlich ist. Und hier unten sieht man mal so ein bisschen, wie das aufgebaut ist. Also wir haben verschiedene Interfaces und dann dieses Central Control Unit heißt dieses schwarze Ding, das steuert die verschiedenen Geräte, die da angeschlossen sind. Meinetwegen Temperatursensor kann ich damit abfragen, ich kann aber auch Heizungsregler steuern, ne? Und habe da einfach verschiedene Interfaces für. Wie gesagt, man hat Protokolle entwickelt, um eine Interoperabilität hinzukriegen. Denn früher waren diese Gebäudesteuerungen abgeschottete Systeme. Die waren nicht miteinander verbunden. Das wollte damals auch gar keiner. Darum ging es einfach nicht. Das war nicht Ziel der Entwicklung. Ja, man hat das einfach nicht bedacht. Man hat also ganz verschiedene Systeme gehabt, die haben unterschiedliche Sprachen gesprochen, wenn man so will. Und die konnten nicht miteinander verbunden werden. Dann hat man angefangen, Gateways einzuführen, die Protokolle vom einen Gebäudenetz ins andere übersetzen und andersrum. Ja. Damit die zentral auch administrierbar waren. Und irgendwann hat man gesagt, okay, wir brauchen jetzt, also viele von den Protokollen waren nicht offen. Es war nicht standardisiert, es war einfach mehr oder minder ein Geheimnis am Anfang. Und dann hat man so ein herstellerspezifisches. Ne. Und dann hat man gesagt, okay, wir entwickeln jetzt Standardprotokolle, die von mehreren Herstellern unterstützt werden und dann hat man zumindest eine einheitliche Kommunikationsbasis und kann dann auch herstellerübergreifend Geräte dafür entwickeln, die einfach kompatibel zu diesem Standard sind, auf den man sich geeinigt hat. Andere Lösung war auch, dass man Middleware entwickelt hat. Middleware, die hardware-spezifischen Einzelheiten abstrahiert und in der ich dann also eine abstrakte Sicht auf die Geräte habe. Ich habe halt irgendeinen Temperatursensor, ich habe halt irgendeinen Aktuator und ich muss mich nicht darum kümmern, wie das jetzt low-level-mäßig angesprochen wird, sondern ich habe eine API, die das alles vereinheitlicht. Und somit konnte man diesem Interoperabilitätsproblem auch einfach entgegenwirken. Aber die wahrscheinlich deutlich bessere Lösung, weil die wesentlich ganzheitliche ist, sind diese Protocol-Stacks wie Bucknet, die man einfach vereinheitlicht hat. Gibt es übrigens auch als Open-Source-Implementierung, diesen Open-Source-Bucknet-Stack gibt es bei SourceForge. Der ist gar nicht schlecht und bringt eine Menge Tools mit. Also Bucknet unterstützt wahnsinnig viele Message-Types, kann sogar Routing und solche Sachen. Und dieser Open-Source-Bucknet-Stack bringt Tools mit denen man das alles durchspielen kann. Also wirklich viele Sachen durchspielen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in den letzten Jahren oder sehr populär wurde, ist Ambient Assisted Living. Ambient Assisted Living, damit versucht man insbesondere Personen, die älter sind oder die ein Handicap haben, zu unterstützen, sodass die im Gebäude, in dem sie wohnen, besser klarkommen. Ja, also, dass sie sich weniger bemühen müssen in ihrem alltäglichen Leben. Dass wenn denen etwas zustößt, sie werden überwacht, sie sind mit dem Gebäudenetz verbunden. Wenn mein mein Herz aufhört zu schlagen, dann weiß das das Gebäude und kontaktiert den Arzt. Das ist natürlich der Punkt, der die Gebäudeautomation hochsensibel macht. Weil wenn dieser Trend so weitergeht und wir Gesundheitsdaten über völlig schlecht gesicherte Gebäudesteuerungen schicken, dann ist es einfach wahnsinnig interessant, solche Informationen auch abzugreifen, eben zum Beispiel über Seitenkanäle. Ja, und es gibt schon mehrere Einrichtungen, die genau sowas machen, also die tatsächlich diese Gesundheitsdaten ins GA-Netz reinbringen für ältere Patienten. Und das kommt natürlich gut an. Ich kann ja auch, also der Grundgedanke ist ja kein böser. Ja? Man möchte den Leuten die Möglichkeit geben, möglichst lange zu Hause zu wohnen, also bevor sie in Altenheimen müssen, bevor sie wahnsinnig viel Pflege brauchen. Und dazu unterstützt man die Leute in jeglicher Hinsicht durch die Gebäudeautomation. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Ich würde mir das auch wünschen für mich, wenn ich mal alt und krank oder so bin. Aber die Daten werden halt unverschlüsselt übertragen. Also es gibt zum Beispiel bei Bucknet hat man den Standard auch verbessert, damit man bessere Kryptographie reinbringen kann. Aber ich habe mit den Unternehmen gesprochen, die Bucknet in die Gebäude bringen, und die sagen, die Kunden fragen sowas halt nicht nach. Ne? Also es sind oft Hausmeister, die administrieren das Gebäude und die wollen einfach keine komplizierten Sachen, die sie nicht verstehen. Die wollen einfach das, was sie eh immer hatten. Es soll kompatibel sein zu der Hardware von vor 20 Jahren und das war's. Ja, und wenn ich da jetzt ankomme und ich sage, ich will neue Features, ich muss mich jetzt auch um Verschlüsselungskonfiguration kümmern oder sowas, dann kommt das bei vielen Leuten nicht an, beziehungsweise sie fragen es erst gar nicht nach, weil keine Awareness dafür da ist. Gut, ich werde jetzt mal schnell noch generell die weitere Sicherheit in der GA abreißen und dann komme ich zu den Seitenkanälen. Also ein Grundaspekt ist, dass die Unternehmen einfach wahnsinnig viel Zeit reingesteckt haben, Features zu entwickeln. Immer mehr Features. Und die Sicherheit blieb dabei auf der Strecke. Wie gesagt, die Kunden haben es auch nicht angefragt. Aber man hat es auch nicht großartig kommuniziert. Also von beiden Seiten war das nicht so sehr im Fokus. Man hat gerade bei den Funkprotokollen, wie zum Beispiel bei der Homatik, das ist nicht verschlüsselt, das kann jeder mitlesen. Ja. Wer weiß, wie das Protokoll aussieht. Es gibt da auch schon fertige Angriffe für. Und dann kann ich eben genau mitlesen, was passiert im Gebäude. Ich muss mich nur in die Nähe stellen. Und das war's. Die Hardware, die in den Gebäuden verbaut ist, ist, wie gesagt, da sehr lange drin. Ja, also teilweise über Jahrzehnte. Ich reiße nicht die Wände auf und nehme die Hardware raus. Das kostet mich eine Menge Geld. Also soll das richtig lange halten. Oder auch Funkhardware, die ich mir zum Beispiel an die Wand und gar nicht in die Wand integriert, sondern einfach irgendwie an die Wand hängen oder so, die Batterien hat. Da ist halt einfach die Anforderung, das soll möglichst lange halten. Ich will nicht viel Geld in Batterien investieren, ich will keine Energie für irgendwas verschwenden, was mit Sicherheit zu tun hat. Dann hält das Ding vielleicht einen Monat weniger oder so, weil es einfach mehr Leistung verbraucht. Und also die zwei Punkte, also dass ich möglichst wenig Energie verbrauchen will und dass die Hardware uralt ist, und damit keine Kryptographie zum Teil, also keine vernünftigen kryptografischen Algorithmen verarbeiten kann, die wir heute als sicher erachten. Das sind zwei Hauptgründe, warum die Kommunikation so unsicher nach wie vor ist. Da gibt es auch ein sehr interessantes Survey-Paper von den Leuten der TU Wien, da gibt es ein Automationslabor. Die haben wahnsinnig viel zum Thema veröffentlicht. Die sind eigentlich sehr die Vorreiter auf dem GA-Security-Gebiet. Die Interoperabilitätsprobleme habe ich eigentlich schon angesprochen. Wir haben auch teilweise einfach kein Know-how über die genauen Schnittstellen in den verschiedenen Systemen, weil die gar nicht unbedingt offengelegt sind, außer bei den offenen Protokollen. Ne? Also in großen Gebäuden, wo sowas wie Bucknet eingesetzt wird, da kennt man einfach die Schnittstellen. Da weiß man, okay, die Geräte sprechen Bucknet, aber bei diesen Mini-Entwicklungen weiß man das oft nicht. Und viele von den Systemen sind nicht sicher. Also um nochmal auf die Homatik zurückzukommen, die Homatik, so wie die ausgeliefert wird, die Firmware ist halt, also die aktuelle Firmware hat einfach Dienste drin, die nicht aktuell sind. Ja, ein Student von mir hat das sehr intensiv untersucht, der konnte das Ding sehr schnell routen und es ist plus die Tatsache, dass das Funkprotokoll nicht verschlüsselt ist, macht die Homatik einfach wahnsinnig angreifbar. Es läuft ein Embedded Linux drauf. Und was die Cirrus-Tech GmbH hat es rausgefunden, es gibt diese Keymatic. Die Keymatic, da macht man den, das hängt man an die Tür, klemmt den Schlüssel, den Hausschlüssel ein, da ist eine Batterie drin und der, wenn ich dann mit auf meinen Keymatic-Sensor klicke, dann dreht sich der Schlüssel, meine Tür geht auf. Ja. Und da war ein AES-Key drin, den konnte man auslesen und jetzt kann man damit halt die ganzen Türen aufmachen. Ja, so ist es hochgradig kritisch. Und ich persönlich würde es jetzt nicht bei mir einbauen. Ja, welche Szenarien sind denn eigentlich denkbar? Also zum einen, ganz klar, ich will in ein Gebäude rein, ich bin der Einbrecher und wenn ich dann feststellen kann, okay, die Leute sind alle im Obergeschoss oder also ich will in den Keller einbrechen, ich sehe von außen schon durch die GA, im Keller ist nirgendwo Licht an, im ersten Stock ist auch keiner, die sind alle ganz im zweiten Obergeschoss oder so und gucken Fernsehen und dann kann ich ja relativ sicher sein, dass ich sehr komfortabel einbrechen kann. Es wird wohl keiner dann in den Keller kommen. Ich weiß es ja. Und sollte sich irgendjemand auf dem Weg nach unten machen, geht da auch ein Licht an und dann sehe ich es. Also wie im Fernsehen eigentlich, so vom Szenario her. Ne? Und nur in der Realität. Was ich auch in der Literatur gefunden habe, ist tatsächlich, dass man terroristische Angriffe zumindest sich denken kann. Wie realistisch das jetzt ist, darüber möchte ich dazu habe ich persönlich zu wenig Know-how, um das einzuschätzen, weil ich einfach nicht weiß, wie oft solche Sachen tatsächlich stattfinden. Aber in der Literatur ist es zumindest erwähnt. Man kann zum Beispiel sagen, okay, man stellt die Safety-Funktionen ab, also Feuerdetektion stellt man ab und legt ein Feuer. Und dann kommt der Alarm nicht, ne? Und keiner merkt es, zumindest mal eine Weile. Man verschafft sich einen temporären Vorteil. Oder man könnte auch überlegen, dass man irgendwas flutet, ne? irgendwelche Pumpensteuerung oder so ändert. Also es geht dann in den Bereich Industrieautomation. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht rein, da bin ich auch kein Spezialist für, aber es gibt eine große Schnittmenge zwischen GA und IA. Und es ist natürlich hochgradig kritisch. Nächster Punkt ist, ich kann das GA-Netz nutzen, um auf das eigentliche Netzwerk vom Unternehmen zuzugreifen. Ja, also sagen wir mal, mein Unternehmensnetz, ich habe da viele Firewalls oder so und es ist wahnsinnig gut gesichert und es ist mit der GA verbunden. Die GA hat einen schlecht gesicherten Remote-Zugang und vielleicht schaffe ich es ja, über das GA-Netz in das normale IT-Netz reinzukommen und somit um die ganz tollen Protektionsmaßnahmen drumherum zu kommen, ne, weil sich einfach keiner Gedanken gemacht hat darüber, dass man das IA-Netz auch sichern muss. Gibt natürlich die ganzen Standardangriffe wie Denial of Service und so weiter, die gibt es natürlich auch für GA. Ich gehe da jetzt nicht so wahnsinnig intensiv drauf ein. Ich denke, das ist auch nicht so ultra spannend. Ja, ich meine, ich kann natürlich wahnsinnig viel Pakete raussenden und versuchen, irgendein Gerät außer Gefecht zu setzen. Aber es gibt einfach noch andere Angriffstypen. Also einen, den ich noch gefunden habe, den fand ich sehr interessant, ist, eine Konkurrenzfirma kann versuchen, in die GA, also Firma A versucht, in die GA von Firma B zu kommen und verursacht einfach Kosten, indem die nachts das Licht anmachen im Keller oder lassen irgendwas Heizungen ganz hoch laufen, ne? Und das merkt lange keiner. Aber es werden einfach Kosten verursacht und wenn das Gebäude sehr groß ist, dann sind das halt sehr viele Kosten. Ich lasse die das Air-Conditioning auf Vollgas laufen zwischen Mitternacht und 5 oder so, wenn keiner da ist. Und durch sowas wie Präsenzdetektoren weiß ich ja auch, ob wer da ist. Ne? Dann kann ich auch automatisch sagen, okay, jetzt fahre ich Heizung wieder runter, jetzt mache ich die Air-Conditioning-Sachen wieder aus und dann merkt es keiner. Ja. Dann gibt es sowas wie, also es gibt Shodan, das ist, denke ich, sehr bekannt. Shodan ist eine Suchmaschine für Automationsanlagen. Da kann ich einfach, also die Suchmaschine indiziert Interfaces von, also öffentlich anwählbare Interfaces von GA-Systemen und IA-Systemen. Da findet man auch sowas wie Homatic. Es gibt anscheinend auch Honeynets dafür, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Wildriving ist noch ein Szenario, was hauptsächlich ein Student von mir betrieben hat. Die Idee ist eigentlich ganz simpel, man macht normales Wildriving und guckt dann, ob eine GA vorhanden ist. Oder, aber das ist noch Work in Progress, man sucht mit einem, es gibt so Zigbee-USB-Sticks und mit denen versucht man dann Zigbee-Systeme zu finden, Zigbee-GA-Systeme, um die dann zu steuern. Aber das ist noch nicht fertig. Bezüglich der Detektion, also die Systeme sind wahnsinnig einfach zu finden. Die haben einfach sehr simple, sie bieten sehr simple Möglichkeiten zur Detektion. Sie wurden ja auch nicht dazu entwickelt, dass man sie nicht detektieren kann. Kann man also keinem vorwerfen, aber man guckt einfach, was für ein, also zum Beispiel hier diese Atoko Control Unit, die hat einfach einen Server String bei HTTP drin, da steht Atoko drin. Ich kann auch versuchen, mit dem Atoko Zigbee Gateway, das ist ein USB-Stick, neue Geräte anzulernen, wenn sie noch nicht in der bestehenden GA drin sind. Aber das ist noch, das Szenario finde ich jetzt nicht so wahnsinnig realistisch. Weil normalerweise sind die angelernt und dann kann ich die nicht einfach so anlernen. Homatic Web Server das gleiche, hat diesen Homatic String drin, hat eine MAC-Adresse von EQ3. Das ist auch bei dem RWE Smart Home so. Wir haben das Ganze auch zum Beispiel mit diesen Interfaces von Bushjäger gemacht. Die kann man auch wahnsinnig einfach detektieren, indem man einfach den Hashwert von dem Bild, was auf der Startseite ist, mit dem vergleicht, was da präsent ist. Also es ist keine große Kunst. In der Forschung gab es verschiedene Ansätze. Ich habe jetzt sehr wenig rausgepickt. Es gibt, also was ich sehr interessant fand, ist, dass man EIB-Sec entwickelt hat. EIB-Sec kommt auch von der TU Wien. So eine Art IP-Sec für EIB. Dass man Verschlüsselungen reinbringt. Sie haben auch Group-Verschlüsselung drin, also dass man Gruppen von Geräten bildet, und Peer-to-Peer-Verschlüsselung ist, glaube ich, auch drin. Ist eine tolle Sache, ich glaube aber, das ist nach wie vor nicht auf dem Markt. Es gibt auch Analysen zu den bestehenden Protokollen. Ich habe die Papers immer drunter genannt, also wer da genau nachgucken will, die sind online verfügbar. Gut. Also so viel jetzt zum Hintergrund. Jetzt komme ich zum Hauptthema. Ich denke, jetzt hat jeder ein okayes Verständnis für die GA-Thematik und für die Security-Thematik davon. Seitenkanäle und verdeckte Kanäle, wie gesagt, war eigentlich Thema meiner Doktorarbeit. Und ich finde das wahnsinnig interessant. Ich wollte einfach wissen, gibt es das in der GA und vor allen Dingen, welche Szenarien lassen sich damit bilden? Ja. Das sind zwei verschiedene. Also die Seitenkanäle und die verdeckten Kanäle bilden, daraus kommen zwei wirklich unterschiedliche Szenarien. Das eine ist Datenexfiltration und das andere ist Observation. Seitenkanäle sind, also aus Covert-Channel-Forschungssicht, sind das ja einfach nur verdeckte Kanäle, die keinen Initials, kein Sender haben, der wirklich senden will, also der unabsichtlich sendet. Was ich damit machen kann, ist ganz einfach, dass ich mich irgendwo in die GA reinhänge und ich lese die Events mit. Ich muss nicht mal direkt im Gebäudenetz hängen, weil ich kann auch in einem Tunnel zwischen zwei Gebäuden hängen, wenn zum Beispiel Bucknet IP, also das ist Bucknet in UDP eingekapselt, oder KNX, das kann das auch, KNX kann ich auch über UDP tunneln. Wenn ich da dazwischen hänge, kann ich es einfach mitlesen und dann weiß ich, was passiert. Ja, dann kann ich die ganze Kommunikation zwischen den Gebäuden mitlesen. Bucknet schickt auch wahnsinnig viel Broadcast-Nachrichten und hat dafür extra BBMDs, Bucknet Broadcast Management Devices, die Broadcasts von einem Netz zum anderen über einen TCP-IP-Tunnel rüberschicken. Also ich kriege sehr, sehr viele Informationen mit. Das ist super, um mitzulesen. Beispielszenario wäre, ich bin ein Angestellter, ich möchte ein Dokument also aus dem Büro von meinem Chef klauen. Also gucke ich über DGA-Seitenkanäle, ist er denn überhaupt in seinem Büro? Ist zum Beispiel die Heizung an, ist Licht an, hat er vielleicht eine Anwesenheit, also so einen Präsenzdetektor, sowas in der Richtung. Ja. Und wenn ich schlussfolgern kann, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass er im Büro ist, dann kann ich ja hingehen und es klauen, das Dokument. Oder ein anderes Szenario ist, wie gesagt, diese Observation von Gesundheitsdaten. Könnte ich ja auch vielleicht versuchen zu verkaufen. Bei verdeckten Kanälen ist das Ganze ein bisschen anders. Da habe ich ja einen Intentional-Sender. Ich möchte Daten aus irgendeinem Grund senden und ich möchte, dass irgendjemand das nicht mitkriegt. Jedenfalls im Sinne von Netzwerkstekanographie letztlich. Die Terminologie ist da nicht ganz einheitlich in der Forschung. Und dazu, ich meine, das ist ja seit 1987 oder 88 kam die erste Publikation zum Thema raus. Man hat einfach versucht, durch das Verhalten von Netzwerkdaten oder das Ausnutzen von redundanten oder ungenutzten Feldern Informationen zu übertragen, ne? Zum Beispiel Packet-Timings manipuliert oder Sendereihenfolgen manipuliert oder die ID vom IPv4-Header manipuliert, irgend sowas in der Richtung. Da gibt es wahnsinnig viele Sachen, also wirklich stapelweise Publikationen. Und das kann man selbstverständlich auch mit den GA-Protokollen machen. Das ist nicht kompliziert, man muss es einfach nur tun. Ich habe das auch mit diesem Open-Source-Bucknet-Stack gemacht. Es ist wirklich trivial. Wie bei jedem Netzwerkprotokoll. Und natürlich kann ich dann irgendwas kodieren und übertragen. Und das kann eben Policy Breaking sein. Also ich kann, wenn ich mein Gebäude in einen Multilevel-Security-Kontext setze, Covert Channels, also verdeckte Kanäle sind ja im Multilevel-Security-Kontext definiert. Und ich sage, mein Chef ist jetzt in einem höheren Security-Level als ich, als Angestellter. Dann dürfen bestimmte Arten der Kommunikation nicht stattfinden. Ja, also mein Chef ist jetzt das High-System, ich bin oder die Low-Instanz. Und ich darf jetzt zum Beispiel nicht die Temperaturdaten, haben wir hier einen Pointer? Nee, okay. Also ich darf jetzt zum Beispiel, also da oben steht ja Write-Down, ich darf jetzt, also würde die Temperaturinformation vom Büro meines Chefs. Oh, super. Dankeschön. Genau. Also würde die Temperatur jetzt tatsächlich zu mir transferiert werden, wäre das ein sogenannter Write-Down. Ein Write-Down von einem hohen zu einem Low-Level an Informationen. Und genau das würde die Policy brechen. Also im Sinne vom Bella-Padula-Modell. Und ich darf auch nicht diese Informationen lesen von oben. Also ich darf nicht, also meine Anfrage an die Informationen darf nicht so einfach durchgehen. Genau das kann man relativ einfach verhindern, indem man Multilevel Security von der Architektur her in die Gebäudenetze einbringt. Ich zeige gleich noch, wie wir das gemacht haben, auch mit einer Open Source Software. Und dann kann ich sagen, okay, von diesem abstrakten Level Informationen anfragen und Informationen erhalten. Kann ich dadurch, dass ich das Netz restrukturiere, solche, also was wir hier in Bild A sehen, solche verdeckten Kanäle, die einfach vom Design her nicht vorgesehen sind, kann ich unterbinden. Was ich jetzt nicht unterbinden kann damit, ist, dass wenn ich tatsächlich, wie in dem Bild hier zu sehen, wenn ich irgendwie in meinen Netzwerkdaten Informationen kodiere, die von High nach Low geschickt werden. Also ich kann ja irgendwelche Daten von High nach Low schicken. Zum Beispiel kann High Informationen von Low anfragen. Also mein Boss kann die Temperaturinformationen in meinem Büro lesen. Er ist ja von einem höheren Level und das ist ein Write-up von Informationen. Das ist legitim. Und das wäre dann der Fall, es wäre okay. Also das kann ich nicht verhindern. Es sei denn, ich schränke die Funktionalität vom GA-Netz enorm ein. Aber das kann man machen, das können wir auch so konfigurieren mit der Lösung, die ich gleich noch zeige. Aber das ist praktisch einfach, ich halte es nicht für realistisch, dass man das macht. Weil einfach die Einschränkungen so groß sind. Es gibt auch noch ein Problem, nämlich es gibt ja Administratoren, Hausmeister und sowas, ne, die einfach diese Informationen immer haben müssen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so wahnsinnig eingehen. Ich will einfach mal das Lösungskonzept vorstellen. Gleiche kann man auch noch im Bereich von Energieeinsparungen sehen. Also sagen wir mal, es gibt eine WG, die Leute sparen Energie, sie einigen sich, sie wollen Energie sparen. Jetzt macht einer nicht mit und will aber gar nicht, dass die anderen das mitkriegen. Das kann man mit Role-Based Access Control letztlich lösen. Wir haben das aber gemacht mit einer Multilevel Security Middleware, die einfach, die haben wir Building Aware Active Warden genannt. Es gibt sogenannte Network-Aware Active Wardens. Die kommen aus der Covert-Channel-Forschung. Die haben Kenntnis über die Topologie vom Netz. Und analog haben wir hier in unserer Datenbank Kenntnis über das Gebäude. Welcher User, welches Device gehört zu welchem Security-Level. Wir kennen einfach alle Permissions. Wir wissen, welcher Raum ist wem zugeordnet und so weiter. Ja, damit können wir... Also es gibt halt eine API, über die einzelnen Apps darauf zugreifen können. Können wir den Zugriff auf das GA-Netz konform zum BLP-Modell handeln? Das ist die eine Lösung. Aber was mir persönlich besser gefällt, ist, wenn man auf einem... Also diese Middleware kann ich ja ganz einfach umgehen, indem ich sie nicht benutze. Wenn ich mich an die Steckdose, an den Port vom GA-Netz ranschließe, dann umgehe ich die Middleware, dann nützt die mir gar nichts. Und deswegen wollten wir eine bessere Lösung finden und haben das für Bucknet auch tatsächlich gefunden. Es gibt diesen Bucknet-Firewall-Router, den gibt es auch bei SourceForge. Das ist eigentlich die einzige Firewall, die diese Features bietet, die wir hier brauchen, die Bucknet unterstützt oder eigentlich exakt für Bucknet entwickelt wurde. Es ist nur leider so, dass die sehr komplex zu konfigurieren ist. Man muss mit XML Stacks bauen. Ich zeige das gleich noch. Und die Dokumentation dazu ist leider sehr schwierig, also eigentlich nicht existent. Was wir also machen, wir haben wir bauen eine Hierarchie in das Gebäudenetz und separieren das Gebäudenetz in Areas, wie zum Beispiel hier Confidential Level für Project X und packen alle Devices, die zu diesem Level gehören, hinter einen BFR, also Bucknet Firewall Router. Wir können auch mehrere BFRs vom gleichen Netz haben, für die gleichen Security Level haben. Also es kann dieses Netz hier kann es N mal geben, das ist egal. Wir haben also diese Aufteilung in verschiedene Security Level hier unten und jedes Netz ist über einen Secondary BFR mit den anderen Netzen verbunden. Nur diese Secondary Level BFRs implementieren eigentlich die Sicherheitsvorkehrungen, also nur die filtern. Und der Primary BFR, der ist nur dafür da, das Routing zu machen. Den haben wir einfach nur mit einem Switch-Tag, wenn ich mich jetzt recht entsinne, konfiguriert. Wir haben es, also hier sieht man so einen Stack. Man muss tatsächlich Level für Level aufbauen in der Konfiguration. Man sagt, die Daten kommen über UDP rein. Also wir haben das für Bucknet IP gemacht, also Bucknet eingekapselt in UDP. Und darauf haben wir einen Filterlayer letztlich aufgesetzt und hier passiert das Filtering. Also jetzt kommen zum Beispiel Daten vom Secret Level und sollen zum Top Secret. Und nur, was hier konform ist, ich zeige gleich noch die Config, wird weitergeroutet und geht dann raus. Hier sieht man es nochmal schematisch ein bisschen schöner. Wir haben hier also das ist das Top-Secret-Level-Netz, das ist das Secret-Level-Netz. Die Daten von diesem Device ist ein Befehl, das Heating auf einem Secret-Level-Device anzustellen, wird schon hier geblockt. Kommt also nicht zum First-Level-BFR und andersherum vom Secret-Level-BFR zum Top-Secret-Level-BFR, ich kann kein Read-Up machen. Also ich kann die Temperatur von hier oben, von dem Netz nicht lesen. Das wird hier schon geblockt und geht auch nicht zum First-Level-BFR. Die Konfiguration von dem Primary ist sehr easy. Also man macht diese BFR-Konfiguration in diesem BFR-Tag. Wir sagen, wir haben zwei Ethernet-Devices, die sind diesen Levels zugeordnet und die verbinden wir einfach mit einem Switch-Tag untereinander. Also der Teil ist sehr easy. Hier ist ein Teil des Secondary-Level-BFRs. Hier sagen wir also, wir kriegen Daten über UDP rein von der Schnittstelle, wir packen da einen Filter drauf, das ist Bucknet in IP packen da einen Filter drauf und wir sagen jetzt, okay, wir akzeptieren Read-Downs, aber keine Write-Downs. Man kann hier ja beliebig viele Nachrichtentypen angeben. Zum Beispiel, also Reject ist I am Router to Network, weil wäre ja ein Write-Down von Informationen, also diese Information, ich bin der Router für das Netzwerk, darf ich nicht noch an den unteren Level schicken, sonst wäre es ein Write-Down. Ja, die gesamte Konfiguration ist, ich denke, das Paper ist auch im, das ist veröffentlicht, also die komplette Konfiguration findet man im Paper. Ich hab am Ende eine Slide, wo die ganzen Publikationen drauf sind und ich stelle es auf meine Webseite, ich habe auch die Papers online. Genau, also um es zusammenzufassen, Covert-Channels und Seitenkanäle gibt es beides in der GA. Es ist klar, dass es die gibt, aber der Punkt ist, sie sind tatsächlich relevant. Ja, also ich kann mit Seitenkanälen sensitive Daten oder sensitive Events eigentlich im Gebäude überwachen. Ich denke, die Signifikanz von Seitenkanälen ist höher als von Covert-Channels. Und mit Covert-Channels kann ich Daten exfiltrieren, zum Beispiel am Gebäudenetz, am IT-Netz, am Office-Netz zum Beispiel vorbei. Ich habe großartige Protektionsmaßnahmen, vielleicht eine Data Leakage Prevention und ich kann nicht so ohne weiteres irgendwelche Confidential-Daten nach draußen schicken. Wenn ich aber ein GA-Netz habe und über das GA-Netz die Daten nach draußen tunneln kann und ich greife zum Beispiel zwischen dem Tunnel die Daten ab, dann ist das eine klasse Möglichkeit, um ohne dass es irgendwer mitkriegt, Daten zu exfiltrieren. Und ich kann auch innerhalb vom GA-Netz die verdeckten Daten abfangen. Das ist letztlich eine Frage davon, wie man es technisch macht. Ja. Genau. Der BFR, mit dem kann man das schon eingrenzen. Es ist aber so, er ist schlecht dokumentiert, es ist sehr instabil. Also es stützt wirklich oft ab die Konfiguration. Man fragt sich immer, warum geht die jetzt nicht? Also wir haben da wirklich so viele Stunden reingesteckt und gerätselt, warum funktioniert es nicht und viele Mails mit dem Entwickler ausgetauscht, bis das am Ende lief. Und so hundertprozentig wissen wir nicht, warum es exakt deswegen läuft und nicht mit unseren anderen Konfigurationen, die uns völlig plausibel erscheinen. Also wenn jemand eine vernünftige, ich denke, das ist ja hier die richtige Audience dafür, wenn jemand sich berufen fühlt, eine richtig coole Filtersoftware für Bugnet zu bauen, ich finde das toll. Und vielleicht schön konfigurierbar, vielleicht für IP-Tables oder so, irgendeine Extension, das wär toll. Aber der BFR an sich, das ist wirklich nicht so ganz schön gemacht. Ist auch seit 2004 gab es keine, oder 2007 gab es keine neue richtige Release mehr. Ich glaube, die aktuelle Version ist immer noch 0.02 oder so. Also es ist, oder nee, 0.2. Es ist wirklich nicht so aktuell. Also es erweckt den Anschein, als ob es Progress gibt auf dem von der Entwicklerseite her, aber das kam nur davon, dass das Ganze von CVS auf Subversion umgezogen wird. Deswegen sind die Timestamps ein bisschen neuer. Aber eigentlich ist es sehr veraltet. Ja. Genau. Ich hoffe, es war interessant. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie jetzt stellen. Also danke. Hier sind noch die Publikationen. Also das mit dem Wire-Driving ist das hier unten. Und dann hier sind die Covert-Channels in der Building Automation eigentlich für Bugnet spezifisch initial beschrieben. Und hier generell Seitenkanäle und Covert-Channels in den Gebäuden. Da ist auch diese Multilevel-Security, also diese Middleware drin. Ja. Die anderen Sachen sind jetzt gar nicht so interessant. Die sind eigentlich nur die Covert-Channel-Thematik. Genau.
Ja, Moment, ich fliege.
Wofür benötigt man in der Gebäudeautomatisierung ein eigenes Protokoll? Also eben von diesen Netzwerkgeschichten, so wie Sie es jetzt auch grafisch dargestellt haben. Das ist ja sowas von klassisches Netzwerk. Ja, da sind eigentlich auch die Lösungen da. Da sind solche Sachen wie VLANs und Ähnliches da.
Ja, aber... Das, also Das ist das Erschreckende, wenn man sich damit auseinandersetzt. Die Protokolle sind nicht nur eigen, sie sind auch richtig schlecht. Und das kommt aus historischen Gründen. Also was man in der Informatik schon so lange hatte, wie zum Beispiel vernünftiges dynamisches Routing. Ja? Also BACnet kann zum Beispiel dynamisches Routing so pseudomäßig, aber wenn ein Pfad ausfällt, kann ich keinen zweiten definieren. Und damit habe ich kein dynamisches Routing. Und auch die Terminologie ist unterschiedlich. In der Informatik hatten wir bessere Lösungen schon wesentlich früher. Und dann kamen die GA-Leute und haben gesagt, wir brauchen jetzt eigene coole Protokolle. Haben einfach mal ignoriert, was die Informatik schon gemacht hat und haben ihre eigenen Protokolle gemacht. Das kann man sich, also es ist wirklich nicht toll gemacht. Aber das hat man einfach so. Die Firmen haben das so entwickelt. Ja.
Also aber mit diesem Sicherheitsaspekt im Blick, dass das mal umgestoßen wird, ist unrealistisch. Dass das mit diesem Sicherheitsaspekt wirklich mal zu einer Revolution käme? Okay, nee, Industrie.
Nee, das glaube ich nicht. Ja?
Gibt es wenigstens, ich sag's mal, ein...
Er hat eine Frage. Vielleicht haben wir das Mikro da.
Ja?
Ah, ja.
Gibt es wenigstens, ich sag's mal, einen Trend, dass Leute sagen, okay, wir setzen jetzt auf TCP/IP oder sowas, dass sie Sachen Aktoren oder Sensoren mit IP-Schnittstelle geben? Oder anders gefragt, es ist ja so, wenn ich in einem Gebäude was baue, dann, Sie haben es gesagt, ist das möglicherweise Jahrzehnte da drin. Ja. Das heißt, ich muss mich aus jetziger Sicht möglicherweise mit Technik der 60er, 70er Jahre auseinandersetzen, wenn ich irgendwas ersetzen will. Das heißt, wenn ich hier an der Stelle auf offene Standards setze, eben wie zum Beispiel IP, habe ich dann natürlich auf lange Sicht deutlich mehr eine Chance. Und das ist eigentlich auch was, was irgendwann von irgendwem erkannt wird.
Diese Standards wie BACnet, die sind offen. Also es ist ein anderes offen als bei uns in der Informatik. Wir haben RFCs und wir können das einfach runterladen. Für die Standards, die sind zwar offen, aber ich muss Geld zahlen, damit ich da rankomme. Also ich meine, solange man zum Beispiel an der Uni oder an der Hochschule ist und Zugriff auf DIN-Normen und so weiter hat, kommt man ran. Aber wenn ich jetzt nicht in dieser luxuriösen Situation bin, muss ich dafür viel Geld zahlen, damit ich rankomme. Aber der Punkt ist, würde man jetzt mehr, also es gibt TCP/IP in dem Bereich schon, aber es spielt fast keine Rolle, denn die Hersteller wollen natürlich ihre eigenen Protokolle marktdominant durchdrücken und auch diese Dominanz behalten. Sie haben also kein Interesse daran, auf TCP/IP umzustellen. Sie haben ihre Systeme, sie sagen, die sind super. Man hat nicht gerade großartige Performance, aber es funktioniert ja. Es ist darauf ausgelegt, sehr robust zu sein. Die Hersteller haben einfach keine Motivation, da TCP/IP zu nutzen. Okay. Außer für den Remote Access, weil sie es da müssen. Aber ansonsten, also ich sehe den Trend nicht, dass das so kommen würde in naher Zukunft. Also eher im Gegenteil, es wird alles dafür getan, damit sich BACnet und so weiter durchsetzen. Ne?
Genau dazu. Sehen Sie eine Zukunft in CoAP und SIGLOWPAN? Das ist ja offen definiert von IETF. SIGLOWPAN. IPv6 über Low Power Wireless Personal Area Network. Gibt es auch Forschungsprojekte vom Fraunhofer Institut? Das würde tun.
Ich kenne da jetzt keine Arbeiten in der GA zum Thema. Ja. Ob das kommt, da möchte ich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich kann es nur begrenzt einschätzen. Ich weiß es nicht.
Wie sieht das aus mit dem elektronischen oder digitalen Stromzähler? Im Laufe der nächsten Jahre sollen ja diese Stromzähler eingeführt werden. Erstmal nur für große Gebäude, aber WLAN spielt dann, glaube ich, eine entscheidende Rolle. Verschlüsselung auch, aber die Details habe ich vergessen. Ich bin noch nicht vom Fach. Aber ja. Es ist auch es wird von höchster Stelle gewünscht, das über Jahre durchzusetzen. Gibt es da irgendwie ja, wie sieht dieser, welche Konsequenzen wird dieser Trend haben?
Also bei dem Thema war schon jemand schneller. Es gibt tatsächlich schon die Untersuchung auf Seitenkanäle hin bei den Smart Meter. Also es war ja sehr bekannt, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es in den News, dass man eben auch das TV-Programm zum Beispiel detektieren konnte, was jemand guckt, der einen Smart Meter hat. Also da gibt es schon Arbeiten drin. Ich bin kein Experte für Smart Meter, aber es gibt Gruppen, also hier in Deutschland, die das schon untersucht haben. Und man hat einfach schon gezeigt, dass man Seitenkanäle auch da drin hat. Ja. Gut.
Ja. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann nochmal besten Dank. Doch, eine. Oh, ja.
Super. Ja, immer. Ganz kurz vielleicht. Was natürlich ein anderer Aspekt ist, der aber in eine ähnliche Richtung geht, wie sind denn da die juristischen Dinge? Also ich meine, wenn ich jetzt natürlich ein elektronisches Türschloss im Handumdrehen aufkriege und es zukünftig verstärkt eventuell kommen wird, zahlt eine Versicherung?
Das ist eine gute Frage, aber eine relevante, eine wirklich relevante Frage. Ich würde das auch gerne wissen, ich weiß es aber nicht. Aber sollte man unbedingt klären, bevor man sich sowas einbaut, denke ich. Also darüber habe ich persönlich noch nie nachgedacht, aber ich finde den Aspekt wirklich interessant und wichtig. Das müsste ein Jurist beantworten.
So, noch eine Frage. Ich meine, Aktoren, Sensoren ist das eine. Irgendwie läuft das Ganze in einem Computer oder wo auch immer zusammen. Das heißt, Smart Home heißt, irgendwo gibt es eine Intelligenz in der Mitte. Gibt es da Untersuchungen, wie, ich sag's mal, solide diese Implementationen sind? Also sicherheitsmäßig beziehungsweise auch Stabilität und so weiter. Also ich habe mir aus privatem Interesse diverse angeschaut, okay, und fand das, ich nenne es mal, eher durchwachsen.
Welchen Aspekt genau?
Also zum einen habe ich Systeme gefunden, die liefen unter Windows, die ließen sich mit relativ wenig Sachen, also zum Beispiel durch Fuzzing, ohne dass ich da jetzt tiefer reingeguckt habe, was da passiert ist, einfach zum Absturz bringen. Oder auch Netze, wo man sich einfach so einen Konfigurationsadapter mit USB an den Rechner gestellt hat und konnte dann ohne Authentifizierung auf dem System das Licht ein- und ausschalten.
Ja, also es ist, wie gesagt, also zum Beispiel diese Homematik, wenn man die nimmt, die Dienstversionen sind uralt, also da ist irgendwie so ein wahnsinnig alter Light-HTTPD drauf, der hat, da kann man direkt die Passwortdatei auslesen und es ist tatsächlich, da gibt es keine Shadow-Datei, sondern das ist alles in der PassWD, in der aktuellen Version, glaube ich, sogar noch. Und ja, wenn man da das Default-Passwort nicht gerade ändert, dann ist das Ding sowieso, also man kann die auch direkt über diese Shodan-Suchmaschine finden. Also ich kann da Homatik eingeben, dann kriege ich die. Das ist, also so sieht es aus. Es gibt aber auch professionellere Systeme, aber die sind auch teilweise sehr schlecht gehärtet. Und ich habe mich da auch mit den Firmen unterhalten, die sagen, die Kunden, denen ist das auch, es ist nicht das, was die Kunden im Fokus haben. Also es fragt einfach keiner nach, weil die Awareness dafür nicht da ist. Die Hersteller, die sagen, okay, wir kümmern uns nicht darum, die Ressourcen, die wir haben, setzen wir in die Features. Und wenn die Dinger schlecht gehärtet sind, kommen wir remote am einfachsten drauf.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Aber so.
Aber das ist ja Technik, die 20, 30 Jahre läuft.
Es ist auf Robustheit gemacht. Also die Protokolle, also es läuft 20 Jahre. Es geht nicht kaputt im Normalfall. Also diese Heimautomatisierungssysteme für den kleinen Anwender, die gehen vielleicht schon eher kaputt, aber diese teureren Komponenten, die halten wirklich ewig. Also das ist darauf ausgelegt, nur es ist halt nicht sicher. Man hat Sicherheit nicht ganz ignoriert die letzten Jahrzehnte, sondern man hat den Fokus auf Safety gehabt. Also wirklich die personelle Sicherheit, Feueralarm und sowas. Das ist sehr weit entwickelt. Nur halt die Security-Aspekte, Die sind völlig hinten dran gewesen.
Ja. Aber ein System, was nicht sicher ist, ich war vor 2 Stunden auch an der Stelle. Wir haben zum Beispiel als Kinder mit dem Laserpointer Bewegungsmelder durch die Schaufensterscheiben, fanden wir total cool. Und irgendwann ist dann der Wachmann gekommen, hat die Alarmanlage ausgeschalten. Und Ähnliches stelle ich mir jetzt gerade bei Helm-Automatisierungssystemen vor, wo dann die Kiddies mit ihrem Smartphone anfangen.
Ja, das kann durchaus so kommen. Ne? Oder wahrscheinlich ist es schon so.
Ja. Und zwar die andere Frage. Zum Teil habe ich also gehört, dass sie eine gewisse Standardisierung haben. Ja. Und zwar in dem Sinne, dass jetzt alle viel auf IPE gehen. Dass ich mir sagen kann, ich kann Siemens, ABB, und allem ist IPE-Standard. Da habe ich dann nur Probleme untereinander mit Aktoren, Sensoren, das funktioniert alles. Aber dann, wenn ich den nächsten Schritt machen will und dann ins Internet gehen will, dann habe ich wohl die größten Probleme mit der Sicherheit.
Naja, diese Übertragungen sind dann halt oft völlig unverschlüsselt. Also ich packe dann IPE in UDP und that's it. Und jeder, der mitlesen kann, weil er einfach auf dem Pfad ist, der kann das auch tun. Aber ansonsten wird da nicht viel gemacht an Sicherheit. Also es gibt, wie gesagt, ich meine, man könnte das verschlüsseln, wenn man will, aber das muss man halt machen.
Hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, wie das mit Software-Updates funktionieren soll bei Geräten, die 30 Jahre lang leben? Mhm. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ich nehme eine Anlage von 1990 mit einem damals aktuellen System und versuche da ein heute sicherheitstechnisch funktionierendes System draufzuspielen. Das kriege ich von der Prozessorleistung ja schon gar nicht hin.
Also es kann schon sein, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Aber, aber eine Lösung gibt es dafür halt nicht. Es ist das Gleiche wie mit der EA, also Industrieautomationssicherheit. Ne? Ich habe es ja auch vorhin erwähnt, die Hardware ist gar nicht leistungsfähig genug, um zum Beispiel diese aktuellen kryptografischen Algorithmen durchzuführen. Die haben ganz wenig Speicher, es ist ganz wenig Rechenleistung da. Die können das einfach nicht so richtig. Ne? Und wenn meine Systeme, also meine Anforderungen werden komplexer, damit werden meine Systeme komplexer und anspruchsvoller, sie brauchen einfach mehr Leistung.
Das heißt letztendlich, das ist ein nicht lösbares Problem.
Mir ist keine Lösung bekannt. Mir ist keine Lösung bekannt, wirklich. Also solche Minisysteme wie Homatic, die kann man mit Updates versorgen. Aber wenn ich wirklich da was in der Wand verbaue, wo ich im Zweifelsfall vielleicht gar nicht rankomme, vielleicht hat es einen Remote-Patch-Mechanismus, aber wenn ich sowas einbaue, dann ist das doch in 30 Jahren auch nicht mehr sicher. Also kann ich es gleich lassen. Ne? Und weil dann ist mein System weniger komplexer, aber dafür wahrscheinlich robuster, weil weniger Funktionalität. Das Problem ist bisher nicht gelöst.
Nur mal als kleine Idee, da könnte man ja anhand der Suchmaschine, die es da gibt, so eine kleine Blinkenlights-Installation über ganz Deutschland legen, oder? Und dann mit Google Earth mal schauen, wo es überall blinkt.
Könnte man ja vermutlich tun.
Ja, super. Ja, ist eine schöne Sache.
Ich habe manchmal den Eindruck, was musste bei rauskommen.
Ja, also in diesem Gebäude gibt es auch Gebäudeautomatisierung. Die hat zum Beispiel dazu geführt, dass das Licht wieder abgedunkelt wird. Es versteht wahrscheinlich auch niemand, was das Ding so macht. Tja, wir sind vielleicht schon ferngesteuert. Ja. Gut, gibt es noch Wortmeldungen? Ich glaube, auf dem Heimweg wird jeder so seine eigenen Fantasien entwickeln. Das war schon mal eine tolle Sache. Gut, dann besten Dank nochmal an den Vortragenden, an dich. Ja, dann kann ich nur noch guten Heimweg wünschen und ja, vielleicht hoffentlich bis zum nächsten Jahr.